SWR 1 Arbeitsplatz. Alles, was im Job bewegt.
Hallo zusammen. Ja, das ist echt ein Brett. Mehr als 25 Jahre lang wurde verhandelt. Heute wird nun endlich unterschrieben. Das Mercosur-Handelsabkommen zwischen der EU und vier Staaten Südamerikas. Es schafft eine der größten Freihandelszonen der Welt, in der mehr als 700 Millionen Menschen leben. Es soll EU-Exporte nach Südamerika um bis zu 40% wachsen lassen. Mehr als 400.000 Jobs sollen allein in der EU entstehen und. Das sind zugegeben, erstmal nackte, abstrakte Zahlen, die wir heute mit etwas Leben füllen wollen. Wir haben uns deswegen umgehört, was sich zwei Branchen beispielhaft von Mercosur erwarten. Zum einen die Fleischindustrie, die viel aus Südamerika importiert, und zum anderen den Maschinenbau, der mehr nach Südamerika exportieren will. Außerdem haben wir, ganz anderes Thema, ein Unternehmen aus Kirchheim unter Teck besucht, das nach der Brandkatastrophe von Grand Montana in der Neujahrsnacht eine elementare Rolle gespielt hat. Es stellt eine Art Kunsthaut her, die Brandopfern bei der Heilung hilft. Das und mehr jetzt in SWR 1 Arbeitsplatz. Ich bin Alexander Winkler. Schön, dass ihr zuhört. Ja, wir sprechen heute über Mercosur, aber wir müssen auch ehrlich sein, das Abkommen, auch wenn es heute nach über 25 Jahren endlich unterzeichnet wird, in ganz trockenen Tüchern ist es noch nicht. Noch fehlt die Zustimmung des EU-Parlaments und noch versuchen Landwirte, vor allem aus Frankreich, dagegen Stimmung zu machen. Sie fürchten, dass aus Südamerika Produkte importiert werden, Rindfleisch oder Zuckerrüben zum Beispiel, die deutlich günstiger sind und dass durch die Konkurrenz dann hier Betriebe aufgeben müssten. Diese Sorge, die teilen aber nicht alle. Wolfgang Brauer hat sich in der Fleischindustrie umgehört, welche Auswirkungen Mercosur dort haben könnte.
Um die 0 Grad herrschen im Kühlraum der Firma Diloga in Wilhelmsdorf bei Ravensburg. Über 100 rote Transportkisten mit Fleisch sind dort gestapelt. Prokurist Marius Frey fischt aus einer ein großes, rosafarbenes Stück. Es ist in Folie eingeschweißt.
Aus Argentinien, circa 2 Kilo. Wir verkaufen alle Teilstücke. In der Gastronomie sind natürlich am meisten gefragt die Edelstücke, Filet, Hüfte, Entrecot und Rumpsteak. Das sind eigentlich hauptsächlich unsere Topseller.
Neben der guten Qualität hat das Fleisch aus Südamerika noch einen anderen Vorteil.
Wenn wir jetzt deutsche Ware betrachten in einer guten Qualität, liegt die über dem Preis von südamerikanischer Ware.
Auch deshalb macht Marius Frey inzwischen 15-20% seines Umsatzes mit Fleisch aus Südamerika. Er muss aus dem Ausland zukaufen.
Ich glaube einfach, dass die Mengen auf dem deutschen Markt gar nicht zur Verfügung stehen. Und da geht es dann einfach um Angebot und Nachfrage.
Deshalb hält er die Sorgen der heimischen Landwirte vor dem neuen Handelsabkommen Mercosur für unbegründet.
Ich bin der Meinung, dass sich da nichts verändern wird an den Einfuhrmengen. Was der Markt dann preislich machen wird, steht in den Sternen.
Außerdem gibt es eine Kontingentregelung zum Schutz der heimischen Landwirte. Zwar soll durch das Mercosur-Abkommen der Zoll auf südamerikanisches Fleisch von 60 auf 7,5% gesenkt werden. Allerdings nur für 99.000 Tonnen im Jahr für die ganze Europäische Union. Ein sehr geringer Anteil, meint Fleischimporteur Maurizio Tripodi aus Köln. Für deutsche Landwirte bliebe noch genug übrig.
Wir haben in Deutschland einen Rindfleischverbrauch von 1 Million Tonnen und der Südamerika-Anteil ist etwa 7-8% davon. Und in Europa sogar geringer, wovon der Südamerika-Anteil sich lediglich auf 2% bewegt.
Er freut sich trotzdem, wenn jetzt Zollschranken fallen und er noch mehr Rindfleisch importieren kann. Dass die Qualität niedriger ist, wie viele Kritiker argumentieren, erlebt er nicht.
Wir haben in Argentinien natürlich unsere Schlachthofpartner. Wir haben mittlerweile auch 2 Angestellte in Argentinien, die unsere Qualität sichern vor Ort. Das muss man sich so vorstellen, wenn zum Beispiel in Argentinien ein Schlachthof exportieren will, beispielsweise exportieren nach China, dann kommt eine China-Delegation, dasselbe macht die EU und am Ende hat man dann einen Schlachthof, was wirklich durch zig Organisationen geprüft wurde und sehr, sehr, sehr hohe Standards erfüllen muss, damit es überhaupt exportieren darf.
So ist es am Ende die Entscheidung der Verbraucher, ob der Preis oder die Herkunft des Fleisches für sie ausschlaggebend ist.
So Jungs, wie weit ist Tisch 13?
So erlebt es auch Babak Samanji, Geschäftsführer von 2 Steakrestaurants in Bietigheim und Heilbronn.
Also aktuell argentinisches Fleisch ist viel günstiger. Rinderfilet, aktuell Preis von 36 Euro netto. Und zum Vergleich von dem deutschen Rinderweide liegen wir bei 48 Euro. Und da ist es mindestens 10, 12 Euro Unterschied, was wir jetzt beziehen.
Pro Kilogramm weniger für südamerikanisches Fleisch. Und wenn die Zölle jetzt gesenkt werden, wird der Preisvorteil noch größer. Babak Samanji will ihn an seine Gäste weitergeben.
Ich würde definitiv das machen, aber definitiv werden wir natürlich umsetzen.
Also Fleisch aus Südamerika wird womöglich zum Teil günstiger und kann deswegen auch eine Chance sein für einen Teil der Fleischindustrie. Wie groß die Veränderungen tatsächlich werden, das bleibt natürlich abzuwarten. Aber nicht nur der Import von Agrarprodukten aus Südamerika soll wachsen, sondern auch der Export von unseren Industriegütern, Kraftfahrzeuge, Chemieprodukte, Maschinen. Spezialmaschinen wie die zum Beispiel von Vipotec aus Kaiserslautern. Die können im laufenden Produktionsbetrieb Produkte wiegen, bedrucken oder scannen. Und dafür sieht das Unternehmen auch in Südamerika noch mehr Potenzial. Volker Ditscher ist Bereichsleiter und Vertriebschef bei Vipotec und er ist Mitglied des Außenhandelsausschusses bei der IHK Pfalz. Herr Ditscher, wie wichtig ist für Sie das Südamerika-Geschäft aktuell?
Ich würde sagen, man muss das etwas zweigeteilt betrachten. Also umsatzmäßig ist der Umsatz insgesamt jetzt in der Region noch nicht signifikant, aber in einzelnen Geschäftsbereichen durchaus schon zweistellig. Allerdings, unser Ziel ist es definitiv mittelfristig, einen deutlich zweistelligen Prozentsatz am Gesamtumsatz in der Region zu generieren. Aber wir sehen natürlich auch den Bereich Wettbewerbsvorteil durch den Zollabbau.
Können Sie ein bisschen konkreter vielleicht machen, was erhoffen Sie sich, dass Mercosur ändern wird für Sie?
Ja, also aktuell belasten Importzölle der Region unsere Kalkulationen in Höhe von 14-20%. Das kommt echt auf das Produkt an. Aber der Wegfall dieser Kosten stärkt natürlich die europäische und speziell unsere Marktposition enorm. Besonders bei derart hochwertigen Maschinenbauprodukten haben unsere Kunden dadurch spürbare Preisvorteile. Und wir bessere Argumente gegenüber zum Beispiel US- oder asiatischen Wettbewerbern. Aber auch von der Reduzierung administrativer Hürden können wir entsprechende Vorteile weitergeben.
Ja. Heißt zum Beispiel weniger Zollauflagen, die Sie erfüllen müssen, dokumentieren müssen oder sowas?
Genau, das war die ganze Zeit schon relativ enorm und hat eben die Geschäfte auch nicht vereinfacht.
Das heißt, Sie hoffen, dass einerseits die Preise sinken und Sie dadurch ein bisschen mehr verkaufen können in Südamerika. Steht ansonsten noch was bei Ihnen an, wo Sie sagen, da können wir vielleicht die Geschäftsbeziehungen erweitern, verbessern, Präsenzen aufbauen, Personal aufbauen oder sowas?
Auf jeden Fall, aber ich würde vielleicht sogar noch etwas hinzufügen wollen, denn das Thema ist auch für uns eine Art Standortsicherung. Also viele Wettbewerber haben in der Vergangenheit, und das haben wir sehr stark zum Beispiel gesehen, den Schritt gewagt, in lokale Produktion zu gehen. Die meisten sind allerdings aufgrund vieler unterschiedlicher Hürden dann lokal auch gescheitert, ja, und als einer der weltweit führenden Anbieter von dynamischer Wägetechnik, Inspektionstechnik und auch Track-and-Trace-Lösungen stehen wir für außergewöhnliche Fertigungsqualität. Das heißt, Made in Germany spielt bei uns eine große, wichtige Rolle. Und dieses Konzept ist sehr schwer in eine lokale Produktion übertragbar.
Das heißt, Sie wollen gerne weiter in Deutschland produzieren und die Produkte nach Südamerika exportieren. Das ist besser, als dort vor Ort Produktionen aufzubauen.
Wir haben damit eben eine sehr gute Erfahrung gemacht weltweit in der Vergangenheit und die Kunden brauchen Präzision und Qualität und diesen Vorteil möchten wir auch gerne weitergeben. Ja, und ich meine, es ist ein riesiger Markt und wir reden hier von knapp 300 Millionen Menschen, die da betroffen sind und einer der größten Wirtschaftsblöcke der Welt. Also unsere Lösungen werden besonders in den auch dort wachsenden Branchen wie Lebensmittel oder der Getränkeproduktion oder Pharma und Chemie, aber auch in der Agrarverarbeitung eingesetzt. Nicht zuletzt können unsere Track-and-Trace-Systeme zum Beispiel auch von den Imkerverbänden, die die Rückverfolgbarkeit von Honig sicherstellen wollen, das können unsere Maschinen zum Beispiel tun, dass ausschließlich authentische Bienenhonig dann eingeführt wird.
Gerade aus der Landwirtschaft kommt ja immer mal auch wieder Kritik an Mercosur. Zuckerrübenbauern, Rinderzüchter kommen auch noch mit dazu. Weil die Sorge, wie auch bei den Imkern, ist, dass durch niedrige Produktionsstandards in Südamerika minderwertige Produkte nach Europa kommen, die aber günstiger sind und den Bauern hier das Leben schwer machen. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, glauben Sie, dass die Vorteile für Sie und andere Branchen gemeinsam mit entsprechenden Qualitätskontrollen diese Kritik überwiegen?
Ja, ich meine, diese Themen werden ja bereits heute in vielen Ländern eingesetzt. Die Rückverfolgbarkeit von Produkten ist ja für uns alle relativ wichtig, um eben Qualität zu sichern. Ich kann die Bedenken durchaus verstehen. Es gibt aber eben wie wir, entsprechende Hersteller, die dafür Lösungen anbieten können. Das heißt, alle, ich sag mal, gesetzlichen Entscheidungen können vielleicht für die einen ein Risiko darstellen, für die andere aber auch eine große Chance. Das heißt, ich sehe das jetzt nicht so schwarz, ja, und ich glaube, dass es da durchaus Möglichkeiten gibt, sich gegenseitig zu ergänzen und die Themen zu entschärfen, dass man da keine Angst haben muss, dass da nicht authentische Sachen dann eben zu uns rüberschwappen. Ja, ich meine, die Gesetzgebung und die Kontrollen müssen natürlich auch da sein, das ist klar.
Der Wirtschaftsverband WVIB in Baden-Württemberg hat bei seinen Mitgliedern nachgefragt und festgestellt, dass fast 90% Wachstumschancen durch Mercosur sehen. Sie sind ja als Mitglied des IHK Außenhandelsausschusses auch gut vernetzt. Sind Ihre Kollegen da genauso optimistisch oder gibt es auch andere kritische Stimmen?
Nein, ich glaube, für uns oder generell als mittelständisches Unternehmen ist das Mercosur-Abkommen und der Verhandlungsabschluss eine klare Chance. Also weniger Zölle, ein riesiger Markt mit wachsenden Bedarfs- und Qualitätsansprüchen und gleichzeitig natürlich erfordert der Erfolg aber auch eine kluge Strategie, also lokale Partner finden, Servicepräsenz aufbauen und zeigen, aber auch Compliance-Themen sicherstellen und gucken, wie das mit den Anforderungen dann passt. Und eine passende Preisgestaltung spielt natürlich auch eine große Rolle für den Erfolg.
Zum Schluss, es gibt ja noch die Chance, dass Mercosur auch nach der Unterzeichnung doch noch scheitern könnte, zum Beispiel am EU-Parlament. Wie groß sind da Ihre Sorgen?
Das muss man abwarten. Ich meine, natürlich haben wir schon alles Mögliche erlebt in der Geschichte beziehungsweise im Bereich Wirtschaft und Politik kann alles passieren. Aber wir sind mal guter Dinge aktuell, dass wir da in die richtige Richtung laufen und ja entsprechende erfolgreiche Gespräche noch führen werden.
Sagt Volker Ditscher vom Maschinenbauer Wipotec in Kaiserslautern und Mitglied des Außenhandelsausschusses bei der IHK Pfalz. Herr Ditscher, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Rechtsanwalt Michael Felser. Anke aus Daun in der Eifel hat uns eine Frage zu möglichen Überstunden geschickt. Sie schreibt, ich arbeite 40 Stunden pro Woche und da ich nebenbei noch Kinder habe, reicht mir das auch. Die 40 Stunden sind auch so in meinem Arbeitsvertrag vereinbart. Kann mich mein Chef trotzdem zu Überstunden zwingen? Ja, die Frage haben wir natürlich weitergegeben an unseren Arbeitsrechtler Michael Felser. Doch der hat womöglich keine allzu guten Nachrichten.
Grundsätzlich muss niemand Überstunden machen, außer er ist dazu verpflichtet. Das heißt also, weder der Blick in den Arbeitsvertrag oder in den Tarifvertrag, wenn der Arbeitsvertrag keine Pflicht zu Überstunden vorsieht. Wenn er schweigt, regelt er keine Pflicht und kein Tarifvertrag gilt. Das heißt, die meisten Tarifverträge regeln leider die Pflicht zu Überstunden, muss ein Arbeitnehmer keine Überstunden leisten. Das heißt also, vom Grundsatz her würde ich sagen, gibt es keine Pflicht zu Überstunden, aber ich fürchte für die Hörerin, dass im Arbeitsvertrag doch etwas zu Überstunden steht oder ein Tarifvertrag das regelt, wenn sie Glück hat und im Arbeitsvertrag nur die 40-Stunden-Woche drin steht, keine Pflicht zu Überstunden und kein Tarifvertrag gilt, dann muss sie auch keine Überstunden machen.
Unsere Experten beantworten auch eure Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schickt uns eure Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Das war echt ein verheerendes Unglück. 40 Menschen sind gestorben beim Brand in einer Bar in der Neujahrsnacht im Schweizer Skiort Grand Montana. Mehr als 110 Menschen wurden verletzt. Immerhin für die Opfer mit teils schweren Verbrennungen gab es schnelle Hilfe aus dem Südwesten. Eine Spezialfirma aus Kirchham unter Teck, die stellt nämlich eine Art Kunsthaut her, die bei der Heilung von Brandwunden hilft. Rund 70% der Patienten in Deutschland werden damit behandelt. Und am Neujahrsmorgen wurde auch blitzschnell in die Schweiz geliefert. Anna Knake hat das Unternehmen besucht.
Hallo, Herr Professor Planck.
Wie sieht's aus?
Genau, wir haben hier gerade die Prüfmuster von einem neuen Membran getestet.
Heinrich Planck zieht es heute mal wieder ins Labor. Er schaut seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter über die Schulter. Seinen eigenen Kittel hat er zwar mittlerweile gegen ein grünes Trachtenjackett getauscht, aber man merkt, im Labor fühlt er sich wohl.
Das ist meine Heimat. Das bin ich gewohnt. 40 Jahre, 50 Jahre Forschung. Und insofern ist das meine Welt hier.
Denn früher war Heinrich Planck Lehrstuhlinhaber für Textiltechnik an der Universität Stuttgart, obwohl er als Jugendlicher eigentlich Medizin studieren wollte. Schon damals hat ihn die Idee einer zweiten Haut für Wunden fasziniert.
Das war schon immer ein Traum von mir, warum auch immer. Mein Bruder hat mal eine Verbrühung gehabt und vielleicht hat mich das inspiriert.
Vor rund 30 Jahren bekommt er die Möglichkeit, an seinem Traum zu arbeiten und hält wenige Jahre später das Ergebnis in den Händen. Eine weiße, dünne Membran aus künstlicher Milchsäure, die aussieht wie Papier. Für die Medizin ein Gamechanger. Die Membran liegt auf wie eine zweite Haut, lässt Bakterien nicht an die Wunde und muss nicht gewechselt werden. Aufwendige und schmerzvolle Verbandwechsel, ade.
Erst wenn die Wundheilung abgeschlossen ist, dann kann das abgezogen werden. Das ist der Vorteil für die Klinik, weniger Aufwand, und für den Patienten weniger Schmerzen. Und die normale Haut wächst wieder und weniger Narben dann dadurch.
Seine Idee wird zum kleinen Familienunternehmen Polymedics. Und das versorgt mittlerweile Kliniken in rund 40 Ländern mit ihrer zweiten Haut, genannt Supratel. Viel Verantwortung für die rund 90 Mitarbeitenden. Vor allem in Katastrophenfällen wie Gros-Montana.
Als ich das morgens gesehen hatte, wie viele verletzte Personen dort sind, war mir klar, dass sie es alles nicht lokal bedienen können, sondern dass die Patienten dann verteilt werden müssen auf die verschiedenen Verbrennungszentren.
Erzählt Sohn Christian Planck, der das Familienunternehmen managt.
Und dadurch, dass wir eben der Hauptpartner sind für die ganzen Verbrennungszentren in Europa, wusste ich auch, dass wir sofort handeln müssen.
Denn Zeit ist vor allem bei Brandwunden ausschlaggebend. Sie müssen schnell behandelt werden. Genug Produkte hat Polymedics genau für solche Fälle vorrätig. Aber der Speditionsdienst ist wegen der Feiertage nicht erreichbar.
Und dann sind wir als Abteilungsleiter ins Auto gestiegen und haben die Ware bis zur Grenze gebracht. Und unser Außendienstmitarbeiter hat die Ware übernommen und dann wirklich bis zum OP gebracht und es den Ärzten beinahe in die Hand gedrückt.
Das Feedback der Ärzte: Dankbarkeit für die zweite Haut aus Kirchheim und für das Familienunternehmen ein weiterer Ansporn für ihre Arbeit.
Ja, und wir sagen auch weiter so. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.